Zuversicht, Hoffnung, Lebensmut, davon wünschen sich viele Menschen gerade mehr in diesen Zeiten. In diesen Zeiten, wo die Demokratie unter Druck zu sein scheint, wo Krieg in Europa herrscht, wo die Klimakrise erlebt wird. Das ist keine stabile Zeit, in der wir gerade leben, aber Zuversicht ist möglich, auch in diesen Zeiten. Und wie genau, davon erzählt ein neues Sachbuch, das wir uns jetzt genauer anschauen. Das Buch heißt »Wie wir überwintern, den Lebensmut durch die harten Zeiten retten«. Ich habe vor der Sendung mit der Autorin dieses Buchs gesprochen, nämlich mit der Historikerin und Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München, mit Miriam Sadow. Und da sie dieses Dokumentationszentrum leitet, das ja belegt, dass die Menschen auch zum Schlechtesten fähig sein können, habe ich sie zunächst gefragt, woher bei ihr denn das Vertrauen in die Zuversicht kommt.
Dieses Vertrauen kommt genau daraus, dass aus dem Blick in die Geschichte und auf das, was so unglaublich dramatisch war, dass Menschen trotzdem in der Lage waren, wieder ein Leben zu beginnen, wieder weiterzumachen. Und das ist natürlich sozusagen aus der Perspektive heute zu sagen, ja, das ist unglaublich, was da gemacht wurde. Auch, dass Überlebende Familien gegründet haben, dass sie ein Leben hatten. Und ich will das nicht vergleichen. Es geht nicht darum zu sagen, ja, davon können wir lernen. Aber man braucht, glaube ich, als Mensch in schwierigen Zeiten, plötzlich kommt die Wahrnehmung, dass man Zuversicht und dass man Hoffnung braucht. In den guten Zeiten denkt man gar nicht so drüber nach. Und so war das auch in den guten Zeiten, dass wir eigentlich viel über Dystopien gesprochen haben, über das Ende der Welt. Und wir haben auch die Klimakrise so beschrieben und andere Krisen. Wir haben eigentlich immer versucht zu warnen, auch die Demokratiekrise. Wir haben immer gesagt, wenn wir so weitermachen, dann. Aber die Warnungen, glaube ich, helfen nur begrenzt weiter. Wir müssen drüber nachdenken, was sind eigentlich die positiven Aspekte. Also wo wollen wir denn eigentlich als Menschen hin? Und wenn wir etwas verlieren oder die Sicherheit in einer Welt verlieren, darüber nachzudenken, ob das jetzt genau die Welt ist, die wir wieder haben wollen oder ob wir vielleicht etwas verändern möchten.
Und in Ihrem Buch plädieren Sie für ganz konkrete Techniken der Zuversicht, so heißt es im Klappentext. Ihr Buch besteht ja aus kurzen Kapiteln, in denen Sie dann womöglich solche Techniken der Zuversicht vermitteln. Was sind das denn für Techniken?
Es sind eigentlich, also der Großteil sind ganz banale Kulturtechniken, die Menschen immer hatten, wenn sie Krisen durchlaufen haben. Also zum Beispiel sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, Bücher zu lesen, sich in Erzählungen zu verlieren und damit auch Empathie und die Wahrnehmung des anderen überhaupt erstmal zu lernen, dass wir sehen, ah ja, es wird uns gesagt, wir sind so eine polarisierte Gesellschaft und dann liest man über unterschiedliche Wahrnehmungen der Welt und man stellt plötzlich fest, dass vielleicht der andere gar nicht so anders ist oder gar nicht so bedrohlich ist. Oder so Fragen wie Freundschaft. Wir leben in einer Welt, die nach der Corona-Krise, aber auch durch die Digitalisierung den Effekt hat, dass Menschen sich sehr viel und sehr oft zurückziehen in ihre ganz persönlichen Räume. Es gibt viele junge Leute, die wollen gar nicht mehr telefonieren oder sich gegenseitig anrufen. Man kann sich ja Nachrichten schreiben. Also Freundschaften zu pflegen, dieses sich zu treffen, im Austausch zu sein, füreinander da zu sein, mal nachzufragen, wie geht's dir gerade? Also wenn jetzt so schwierige Entwicklungen kommen, die manche Menschen mehr betreffen als andere.
Und in dem Zusammenhang spielen auch Orte bei Ihnen eine Rolle. Sie schreiben darüber, dass das Lokale wichtig ist, also dass es auch wichtig ist, Orte zu nutzen, an denen man eben zusammenkommen kann, an denen man aktiv werden kann. Bibliotheken nennen Sie da als Beispiel. Warum sind diese Orte so wichtig, wenn es um Zuversicht geht?
Ich glaube, dass die Ohnmacht, die viele von uns jetzt erleben angesichts der vielen Krisen und die Hoffnungslosigkeit wächst, vor allem dann, wenn man allein ist oder wenn man in so einer permanenten Stresssituation ist, wo man gar nicht viel nachdenken kann. Gerade zum Beispiel sowas wie ein gemeinsames Essen oder ein Austausch, eben der vielleicht dann ungewöhnlicher ist, mal eine neue Freundschaft zu schließen.
Ne? Also analoge Begegnungen, wirklich mit Menschen in Kontakt kommen.
Genau, um die Angst voneinander ein bisschen zu verlieren, weil das, was passiert, also auch gerade in dieser Demokratiekrise, ist, dass Menschen Angst gemacht wird voreinander, dass man sagt, oh ja, Migranten sind schlecht und die sind schlecht und die sind schlecht und plötzlich wächst Angst und es wächst dann Hass und auch das, was wir natürlich erleben, ist diese ganze, also Hass und Hetze im Internet, das passiert allein am Computer. Wenn Menschen in einem Raum sitzen und miteinander reden, dann reden sie nicht so miteinander.
Also die Angst überwinden, trotzdem aufeinander zugehen, das sagt Miriam Sadov hier. Und woher diese Kraft kommen kann für diese Überwindung, für dieses Trotzdem, darüber sprechen wir gleich weiter hier auf Radio 3. Wie finden wir Zuversicht in diesen unsicheren Zeiten? Darüber habe ich gesprochen mit der Historikerin und Leiterin des NS-Dokumentationszentrums in München, Miriam Sadov. Sie hat gerade ein neues Buch dazu geschrieben, Wie wir überwintern, den Lebensmut durch die harten Zeiten retten, so heißt es. Und ich habe sie auch nach der Solidarität gefragt, die in ihrem Buch auch eine Rolle spielt. Solidarität ist ja schnell unter Druck, wenn die Zuversicht schwindet, weil man dann oft eher darum bemüht ist, sich selbst zu retten, vielleicht keine Kapazitäten hat für Großzügigkeit. Wieso ist aber gerade diese Großzügigkeit so wichtig, auch für die eigene Zuversicht?
Ja, das ist genau das Problem natürlich, dass viele jetzt auch erleben, dass der Druck so groß ist. Das ist auch der wirtschaftliche Druck, ne? Dass man da natürlich überhaupt nicht mehr solidarisch miteinander sein kann oder will. Aber wenn wir jetzt in die USA schauen, was da gerade zum Beispiel in Minnesota jetzt passiert, wo Menschen einfach zum Beispiel anderen, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen, Essen bringen oder sich vor eine Schule stellen mit einer Pfeife, um zu pfeifen, wenn Eis auftaucht, um Familien und Kinder zu schützen. Die machen das, obwohl ihr eigenes Leben anstrengend ist. Das finde ich sehr beeindruckend, dass diese Form von Solidarität trotzdem möglich ist. Und das Zweite, was bei der Solidarität, glaube ich, wichtig ist oder auch bei der Haltung, ist, dass wir oft das Gefühl haben, dass im Angesicht der großen Krisen unsere Tätigkeit, das, was wir machen, diese kleinen Akte von Nettigkeit oder Freundlichkeit oder den Müll sammeln und so weiter, dass das ja eh nichts bringt. Das ist ja alles viel zu klein gedacht. Und das ist genau der Fehler, weil ich glaube, das, was wir tun und wie wir uns äußern, was wir machen, viel größere Wellen schlägt, als wir denken.
Das klingt für mich ein bisschen sind so Techniken, die ein bisschen wie so ein Trotzdem klingen, also sich zu überwinden. Es sieht düster aus, aber geh trotzdem auf die Menschen zu. Du hast Angst, geh trotzdem auf sie zu, engagiere dich trotzdem. Ihr erstes Kapitel heißt auch gleich ins kalte Wasser steigen. Ich habe mich gefragt, woher nehmen wir die Kraft für dieses Trotzdem? Das ist ja eine Überwindung, das trotzt uns was ab.
Ja, ich glaube, wir müssen immer wieder ganz bewusst Pausen einlegen. Ich glaube, wir erleben alle so eine permanente Überforderung. Das hat mit der vielen Zeit zu tun, die uns die digitale Welt abfordert. Und diese Momente, in denen man zur Ruhe kommt, mal einen Spaziergang zu machen oder einfach mal einen Tagtraum, einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen, das sind so kleine Momente von Freiheit. Ich glaube, die Erschöpfung kommt zu großen Teilen davon, dass wir permanent in 5 verschiedenen Dingen sind. Also es hätten wir immer 30 Tabs am Computer offen und alle laufen parallel mit. Und wir hetzen dem immer hinterher und haben immer, es ist immer zu wenig. Also ich glaube, wenn wir unseren Alltag stärker strukturieren, wenn wir das hinbekommen, dann ist auch diese Erschöpfung nicht ganz so groß.
Und das klingt doch alles wie so eine Reduzierung auch auf das reale, physische, das analoge.
Also ich glaube, es geht nicht um eine reine Reduzierung des Digitalkonsums, sondern es geht darum, dass wir die Souveränität uns darüber wiederholen. So wie wir das sagen. Wir sagen zu Jugendlichen, also sitzt doch nicht so viel am Handy und selber macht man es dann aber trotzdem. Also, dass wir souverän mit dem umgehen, was uns angeboten wird und verstehen, dass das Produkte sind, die wir konsumieren und wo wir entscheiden, was wir konsumieren wollen.
Und was ich auch interessant finde, Sie schreiben ja, wir leben heute eigentlich in der besten aller Welten. Sie sind Historikerin, kennen auch die Vergangenheit. Wenn wir mal in die Vergangenheit blicken, wie sind Menschen denn früher durch solche harten Zeiten gekommen? Haben wir es heute leichter oder haben wir es schwerer?
Also wenn ich sage, wir leben in der besten aller Welten, meine ich damit, dass es vielen Menschen noch sehr gut geht. Ich weiß aber auch, dass es manchen Menschen nicht mehr sehr gut geht. Und das ist etwas, woran wir auf jeden Fall denken müssen, weil die Wahrnehmung, dass oder überhaupt, dass eine Gesellschaft sozusagen blüht und sich entwickelt, hat sehr viel auch mit damit zu tun, dass es eine relativ gerechte Verteilung der Güter gibt. Also dass es nicht diese wahnsinnigen Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt, auf die wir jetzt wieder zusteuern oder die wir zum Teil schon haben. Und in die Geschichte zu schauen, ist insofern interessant, als dass Menschen natürlich häufig mit sehr schwierigen Dingen zu tun hatten. Also es wurde ja lange unterrichtet, dass eine Abfolge von Kriegen. Immer dann, wenn Konflikte sind, gibt es für Historikerinnen viel zu schreiben. Die Friedenszeiten, das sind dann die dünnen Kapitel. Die Ängste vor einem Ende der Welt sind auch nicht neu. Sie sind vielleicht heute wissenschaftlicher belegbar, dass wir nun wirklich an bestimmte Kipppunkte und so weiter kommen. Aber die Ängste, dass die Welt zu Ende geht, gab es immer wieder und es gab fürchterlich düstere Zeiten. Also wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt. Und da sind dann Bücher entstanden, wie zum Beispiel Ernst Blochs Prinzip der Hoffnung, wo er genau in dieser ganz düsteren Zeit über Hoffnung und über Zuversicht schreibt, aber nicht nur als etwas, was man tun muss, etwas, wo man in eine Aktivität kommt, aber eben auch, wo er dann sagt, wir müssen eine gerechtere Gesellschaft entwerfen. Wir müssen überlegen, was gut funktioniert hat und wo wir besser werden können.
Zum Schluss würde ich Sie noch gerne zur Freundlichkeit fragen, weil Sie schließen Ihr Buch mit der Freundlichkeit ab. Sie feiern da die Kraft der Freundlichkeit und wir feiern da sehr gerne mit, weil wir hatten im letzten Jahr den ganzen Sommer die Aktion Sommer der Freundlichkeit hier bei uns auf Radio 3. Wie kann denn Freundlichkeit aus Ihrer Perspektive helfen, die großen Probleme unserer Zeit zu lösen, Zuversicht zu finden?
Naja, die Freundlichkeit, glaube ich, hat viel mit einer Einstellung zu tun, wie ich durch meinen Tag gehe. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt immer gut drauf sein muss, aber dass ich den anderen Menschen, die ich begegne, erst einmal mit einem positiven Gefühl begegne und ihnen, bevor ich ihnen Misstrauen entgegenbringe, ihnen erstmal vertraue. Und die Freundlichkeit, glaube ich, hat viel damit zu tun, dass wir uns gegenseitig Aufmerksamkeit schenken, aber auch Vertrauen schenken. Und Vertrauen ist etwas, was wir momentan wahnsinnig schnell verlieren. Es gibt viele Menschen, die vertrauen der Politik nicht mehr, die vertrauen den Medien nicht mehr. Mehr Menschen vertrauen interessanterweise noch Museen und Kultureinrichtungen. Aber das ist etwas, was ganz wichtig ist, einzuüben. Und das kann damit beginnen, dass man eben im eigenen Umfeld mit Nachbarn und so weiter Vertrauen wieder aufbaut. Weil das brauchen wir als Gesellschaft. Wenn wir einander misstrauen, dann verlieren wir die Basis unseres Zusammenlebens. Und das wäre natürlich auch eine schöne Aufgabe für die Politik, wenn es hier wieder ein stärkeres auch Vertrauen von politischen Kontrahenten und Kontrahentinnen ineinander gäbe und nicht nur ein dauerndes sich profilieren und die anderen, die eigentlich demokratische Partner wären, sozusagen fertig zu machen.
Das sagt die Historikerin und Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München, Miriam Sadov. Ihr Buch heißt Wie wir überwintern, den Lebensmut durch die harten Zeiten retten. Und das ist erschienen bei Karl Hanser, hat 136 Seiten und kostet 16 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3, Frau Sadov.
Vielen Dank.